Und da kann sich keiner von frei machen, dass man dann mal so einen Gedanken hat, ach, alles Blödsinn. Aber das ist es nicht.
Dass wenn wir davon zu viele aussparen oder zu lange aussparen, dass man dann depressiv wird.
Das Gehirn will Bekanntes wieder einordnen. Und in solchen Fällen müssen wir aber bereit sein, uns wieder weit zu öffnen.
Wir tun immer so, als wären die Menschen mit psychischen Störungen irgendwie von einem anderen Planeten. Bullshit.
Dass man mal so in die eine Richtung tendiert, mal in die andere. Also zwei Gesichter hat ja wohl jeder von uns.
Ne, und da ist unser Hirn ja auch zu den größten Spagat-Moves bereit und biegt sich dann irgendwas zurecht, damit es irgendwie noch passt, was man da lebt und was man eigentlich ausdrücken möchte.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Willkommen zum heutigen Unterstützer und Supporter dieser Folge. Das ist niemand Geringeres als Black Roll.
Hast du schon mal gehört? Yes, yes. Wir hatten Ewigkeiten bei uns in der WG diese Faszienrolle von denen. So aus hartem Schaumstoff, glaube ich.
Ja.
Und darüber reibt man quasi die Faszien und wird wieder fit.
So ist es. Und die haben jetzt ein Kopfkissen entwickelt, eben dieses Recovery Pillow. Das besteht aus Memory-Schaum und unterstützt durch seine ergonomische Form Kopf, HWS, also Halswirbelsäule, Nacken für einen entspannten Schlaf. Und das ist ganz egal, ob du Rücken-, Seiten- oder Bauchschläfer bist. Das Kissen ist für jeden Schlaftyp geeignet.
Ja. So, und was mich ja immer besonders interessiert, nach Ökotex-Standard nachhaltig in Deutschland gemacht.
In Deutschland gemacht?
Tipptopp-Teil. Und wir haben für euch wie immer was rausgeschlagen. Wenn ihr unter blackroll.com/bf, wie betreutes Fühlen, mal vorbeischaut, dann gibt es mit dem Rabattcode BF20 satte 20% Rabatt auf das Kissen. Das Ganze gilt bis zum 10. Dezember. Wer also mal dieses Jahr wie ich früh Weihnachtsgeschenke schießen möchte, blackroll.com/bf und dann der Rabattcode BF20. Damit hättet ihr das Erste.
Und wenn das alles zu sehr nach Plastik klingt, nein, ist es gar nicht. Der Originalbezug ist sehr kuschelig, atmungsaktiv und waschbar bei 40 Grad und ist klein, handlich und leicht zu transportieren. Also für Hotelschläfer wie dich auch sehr geeignet.
Für unterwegs. Also, ihr habt den Link und BF20 ist der Rabattcode. Wird uns freuen.
Danke nochmal an BlackRow. Weiter geht's. Hallo, hallo. Guten Morgen, Herr Dr. Windscheid.
Ja, hier, bitte. Was kann ich für Sie tun?
Hier ist der Herr Schröder, Staatskomiker.
Oh, ist aber ein Upgrade.
Oder? Staatskomiker,
ja, zu, oder?
Leuchtendes Vorbild und die Fackel der Vernunft.
Ich wollte dich das letztens fragen, als du gesagt hast, dass du Gerhard Schröder mal bezüglich Staat da irgendwie Backstage bei uns in der Show getroffen hast. Wer ist so die berühmteste Person, die du mal als Komiker da irgendwie bespaßen durftest auch?
Die berühmteste wahrscheinlich Karl Lagerfeld.
Ja. Hat er gelacht?
Ja, der,
der lacht doch nie. Oder
ja,
nie
in der Öffentlichkeit. Der ist ein Schelm. Ich glaube, Schelm ist genau das richtige, oder war ein Schelm das richtige Wort für Karl Lagerfeld. Ja. Er hat eigentlich auch sehr viel Blödsinn im Kopf und ist im heiteren Fach sehr zugeneigt. Ja, hat so gar keinen Stock im Arsch, wie man das so schön sagt.
Mhm. Okay.
Und hat ja auch immer gesagt, die Sachen, die ich sage, gelten nur in dem Moment, wo ich sie sage. Sonst schon nicht mehr. Und das fand ich ziemlich spaßig, so als Ausdruck. Oder als er bei Lanz saß, der liebe Herr Karl Lagerfeld, da hat doch Lanz gesagt, da hat Karl gesagt, ja, er mag Kühe so gerne. Und Lanz sagte, ja, Kühe sind doch eigentlich dumme Wesen. Und dann sagte Karl, ja, haben Sie sich schon mal mit einer unterhalten oder was?
Okay. Und aber es ist ja dann Doppelstress, so einen zum Lachen zu bringen,
ja,
der selber auch noch witzig ist.
Ja, das war eine ganz nette Runde. Das war bei Wetten, dass in Nürnberg, wir standen so Backstage. Lagerfeld hat sich sehr mit jungen Leuten unterhalten, sehr viel mit jungen Leuten, die so Backstage waren. Es war eine Hip-Hop-Truppe auch da. Selma Hayek war im Dirndl da. Da war ich eigentlich doch schärfer noch drauf, mit der zu sprechen. Aber Karl war so faszinierend, man konnte sich da nicht lösen. Und dann habe ich wieder gemerkt, wie geil das ist, wenn so ältere Menschen, da war ja auch schon über 80, sich für alles so interessieren. Einfach das Interesse nicht verlieren im Alter. Geil, fand ich richtig gut.
Schön, 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 schön. Karl Lagerfeld, ja nicht schlecht.
Aber wir waren ja eben bei Gerhard Schröder. Ja, der hat ja ein bisschen was Vulgäres, ne?
So ist ich folge seiner Frau auf Instagram.
Ja.
Die hat gar nichts Vulgäres, aber die macht ihn jetzt wie so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Die postet permanent von dem so Fotos gefühlt aus dem Ehebett,
wie
der da mit Schaf drauf aus Filz irgendwie die letzten Tomaten aus dem Balkon erntet oder Hagebutten in die Kamera hält und Hagebuttentee erklärt und immer so ganz nahbar wie so ein Oppi. Also der Account von der ist sehr empfehlenswert. Ich guck mal, sag mal kurz gucken, wie die heißt, oder weißt du es aus dem Kopf?
Die heißt? Nee, weiß ich nicht, aber ich weiß, Micky Beisenherz postet auch immer von diesem Account ab und zu mal was.
Also, ja.
Und da haben wir auch dieses berühmte Foto gesehen, wo Gerhard so mit so einer Jacke, mit so einer Weste, Arme frei.
Ja, genau.
An der Pfanne steht. Und ja, das meinte ich auch mit vulgär.
Ja, okay. Ich bin da so ein bisschen, keine Ahnung, ich habe ja wirklich immer wieder das Gefühl, dass wir viel zu hohe Ansprüche an die da oben stellen und
ja. Die
so, ne, so, die sich dann keine Fehltritte erlauben dürfen. Aber ich muss sagen, dass ich dem Schröder so ein paar Sachen ein bisschen übel nehme.
Ja, so
musste das so krass werden jetzt hier alles? Naja.
Naja, vor allen Dingen mehr oder weniger als Handlanger Putins.
Das ist es ja. Das ist ja das,
da der so Kernvorwurf. Zu fungieren, ja.
Ich habe ein Interview gesehen, da hat Hans Eichel, glaube ich, erklärt, war es Hans Eichel oder Otto Schily, jemand auf jeden Fall von diesen alten Weggefährten. Ja, aber wie blöd wäre er denn gewesen, wenn er den Gazprom-Job nicht angenommen hätte und das irgendeinem Russen überlassen hätte? So wäre doch viel besser, könnte man da ja quasi noch irgendwas einbringen.
Naja, man kann alles in jede Ecke argumentieren, denke ich in dem Moment.
Ja.
Aber wir waren ja eigentlich bei dem Thema Humor und die Frau Schröder ist ja Koreanerin, gebürtige Koreanerin. Ich weiß nicht, wie viele Koreaner du schon kennengelernt hast, aber alle und ich eine ganze Menge und eine meiner besten Freundinnen ist ja auch Koreanerin. Die haben alle ganz schön viel Blödsinn im Kopf. Da wird eine Menge lustiges Zeug geredet. Also insofern. Also
ein humorvolles Volk.
Ja, total. Und deswegen wundert mich das nicht so sehr. Ich habe sie ja auch mal kennengelernt. Bei der NDR Talkshow und das war auch Aftershow-Bereich noch sehr lustig.
Ja. Guck an. Also kann die nicht nur Videos und kleine Fotos von ihrem Mann machen, sondern ist selber nicht nur lustig, sondern irgendwie auch.
Sie ist ja durchaus intellektuell, ja.
Weil nicht böse nehmen, aber die Videos und Fotos kamen mir manchmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so tiefgründig vor.
Ja, das ist die Mentalität der Koreaner. Die machen ja gerne mal rosa Schäfchen irgendwo drauf und haben die rosa-rote Brille auf. Ich weiß nicht mal, wie wir auf dieses Thema jetzt direkt am Anfang gekommen sind, aber was ist dein Gefühl heute? Wie geht's dir?
Och, ich bin sehr, sehr gespannt. Das passiert ja hier öfter, weil ich auch noch nicht so hundertprozentig weiß, was heute passiert. Wir haben uns für das große Thema entschieden, wer bin ich? Also so ein Ich-Gefühl, was macht mich eigentlich aus? Was ist meine wahre Identität? Muss man sich da überhaupt festlegen irgendwann? Und wenn ja, was macht das vielleicht da mit einem? Und wir haben einen Gast, das dürfen wir schon mal verraten, wer das ist und was diese Person uns erzählen wird, das dürfen wir auch schon verraten, ist wirklich heftig, also es ist eine ganz, ganz besondere Geschichte, eine ganz besondere Person, aber mehr wollen wir noch nicht sagen und deswegen bin ich jetzt mal so gespannt, wie hoffentlich ihr da draußen auch alle.
Ja, so. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich glaube, sowas hatten wir noch nicht und ja, da werden wir heute sicher in diesem Podcast zumindest ein Novum erleben.
Was war denn dein Gefühl jetzt mal in die Vergangenheit gedacht, als wir so festgelegt haben, dass wir über dieses Thema, wer bin ich, was macht mich aus, was ist meine Identität sprechen?
Ach, nach wie vor denke ich, ich müsste jetzt erst nochmal 10 Bücher dazu lesen.
Ach so, okay.
Ja, davon von dieser Last konnte ich mich jetzt so ein bisschen befreien. Hätte auch fast schlecht geschlafen heute Nacht deswegen. Aber vielleicht sollten wir uns dem Thema gar nicht so schwer nähern, sondern trotz der Ernsthaftigkeit eine Leichtigkeit bewahren.
Unbedingt. Ich dachte aber trotzdem, dass ich mit einer, ich weiß nicht, ob es eine schwierige Frage ist, weil sie kannst du, glaube ich, auch sehr leicht beantworten, aber mal schauen, was mit dir macht. Wer bist du?
Das ist ja für alle relativ klar. Nein, aber in meinem Fall ist es natürlich die richtige Frage, weil bei mir gibt es ja so den öffentlichen Atze und den privaten.
Ja, sag mal den in Anführungsstrichen echten, den privaten. Ich weiß, der öffentliche ist Teil von dir, aber sag mal den, wer bist du? Wer bist du, Atze Schröder?
Ich habe das Gefühl, dass jeden Morgen da eine neue Person aufsteht, dass nur die Grundströmung bleibt und die ist, glaube ich, ein humorvoller, ehrlicher Kerl, der mit offenen Augen durchs Leben geht.
Okay, aber jeden Morgen ist es anders.
Die Befindlichkeit ist halt jeden Morgen anders. Und manchmal ist die Befindlichkeit so extrem anders von der am Tag vorher, dass ich denke, da steht ein neuer Mensch auf. Was natürlich nicht so ist, aber das, wie wir unsere Umwelt erleben, ist ja jeden Tag anders. Und das, was ich immer schon gesagt habe, man spiegelt sich immer, findet da ja eben auch die Entsprechung, dass man je nach Verfassung und Kondition den Tag so oder so erlebt und sich selber auch so oder so erlebt. Weißt du denn, wer du bist?
Ja, ich finde es beachtlich, dass du das jetzt hier so lässig wegbeantwortest, weil ich muss sagen, dass diese Frage schon alleine in mir ziemliches Rumoren auslöst, weil ich, glaube ich, nicht so klar antworten könnte, ehrlich gesagt.
Nein, ich habe mich.
Weil du hast jetzt ja auch nicht, du bist jetzt nicht wirklich konkret geworden, aber genau. Es scheint so, als würde in deinem Kopf irgendwie ein Bild existieren. Ich wüsste nicht, ob das bei mir der Fall ist. Und wenn ja, wie ehrlich das ist.
Das ist ja auch immer die Frage. Man muss ja auch zu sich selbst ehrlich sein. Und es gelingt mal mehr, mal weniger. Und ich habe versucht, klar zu antworten, aber so klar bin ich mir darüber auch nicht. Ah, und vielleicht ist das ja auch das, was wir meinen, dass ein Mensch sich entwickelt und dass jeder Tag, der neu dazukommt, zur Entwicklung dazugehört. Bei Beschäftigung mit diesem Thema empfinde ich auch, dass es auch gar nicht schlimm ist, dass man mal so in die eine Richtung tendiert, mal in die andere. Also zwei Gesichter hat ja wohl jeder von uns.
Mal mindestens. Das haben wir ja letztens hier schon mal besprochen, als es darum ging, was stellt man nach außen dar und ist das dann vielleicht ein kohärentes Bild, obwohl man in Wirklichkeit von ganz vielen Facetten geprägt ist.
Und, ja, genau, die Außendarstellung.
Dass mir dieses Festlegen alleine schon tierisch Angst macht. Also ich bin jetzt 31 und ich merke, dass ich eigentlich, wenn ich so zurückgucke auf das, was ich bisher gemacht habe, mich immer so verhalten habe, dass ich mir alles offen hielt.
Ja.
Alle Optionen, die irgendwie da waren, habe ich versucht, mir offen zu halten. Ich weiß noch genau, nach dem Abi dachte ich, okay, erstmal ins Ausland nochmal eine Sprache lernen, Spanisch lernen, dann schon aber auch sofort arbeiten. Ich habe da in einer Firma gearbeitet, selbstständig, um mich schon mal weiterzubilden. Psychologiestudium, super, ne? Da kannst du ganz viel mitmachen, ganz facettenreich was mitmachen. Ich dachte immer, ich will auf keinen Fall Therapeut werden. Trotzdem habe ich die Schwerpunktfächer dafür belegt, um das noch werden zu können, theoretisch. Und jetzt geht das weiter, Thema Familie, Kinder und all so Sachen, wo du dich irgendwie festlegst, wo ich so merke, boah, da ist ganz viel in mir drin, das so fragt, ey, bist du das? Wärst du das dann wirklich so jetzt da irgendwie als Vater so einen Kinderwagen über den Münsteraner Wochenmarkt zu schieben? Und dann merke ich, ey, ich habe mich da noch gar nicht festgelegt und sträubt mich so sehr dagegen.
Ja, ich kann mal sagen, wie ich dich empfinde, als sehr authentisch. Du bist, glaube ich, einer der authentischsten Menschen, die ich kenne. Weil du so eine grundehrliche Haut bist und gar nicht versuchst, was zu sein, was du nicht bist.
Ja, aber ich vielleicht geht das Hand in Hand.
Ja.
Ich weiß es nicht, wer ich bin.
Ja, muss ja auch
ich
nicht.
Ich muss es so klar sagen.
Musst du es denn wissen?
Das wollen wir ja heute klären. Also wenn du mich fragen würdest, wer bist du, würde ich sagen, ich kann es dir, glaube ich, gar nicht sicher sagen. Ich könnte dir dann so Sachen antworten, wie wir alle antworten. Ja, ich bin so und so alt, da und da komme ich her, das und das mache ich, das und das wären vielleicht noch meine Träume mit dir oder dem, kann ich gut und so weiter. Aber wirklich beantworten zu können, wer bin ich, schwierig. Und deswegen finde ich auch diesen Begriff Authentizität so interessant, dass du den hier nennst, weil da gehen bei mir immer so Warnglocken an. Ich habe das Gefühl, es gilt in unserer Zeit so, yo, sei authentisch und gib dich im Netz, so wie du ehrlich bist. Und dann folgen dir alle und so. Und da sträube ich mich immer so vor, weil das so impliziert, ey, es gibt eine echte Persönlichkeit von dir und die zeigst du auch und das ist toll. Und dann frage ich immer, Moment mal, wie sicher sind wir uns denn überhaupt, dass das authentisch ist? Wenn ich selber gar nicht weiß.
Um das zu wissen, müsste man ja wahrscheinlich auch mal in absolute Extremsituationen geraten. Ne?
Ach so.
Unter Normalbedingungen hat man ja das innere Tier ganz gut im Griff. Aber was wäre, mal in so eine absolute Extremsituation gerätst?
So in der Krise zeigt sich der wahre Charakter oder so.
Genau, du gerätst in Gefahr, du gerätst in gesundheitliche Schwierigkeiten.
Yo.
Eine Bedrohungssituation tritt auf. Hört man dann ja immer wieder, so kannte ich mich gar nicht und ich habe mich vor mir selbst erschrocken.
In jeder Beziehung bisher habe ich mich das gefragt, wie wäre das, wenn ich mit der damaligen Freundin im Restaurant oder so sitze oder im Café und dann kommt irgendwie ein Attentäter rein mit Maschinengewehr.
Ja.
Schaffe ich es dann, mich lebensschützend vor sie zu werfen, so nach dem Motto, ne? Oder geht dann irgendwas anderes in dir ab, was du noch gar nicht kennst und läuft heulend weg?
Wirfst dich schützend hinter sie.
Ich wollte eh mal einen Schluss machen. Ja, geil, okay. Aber ja.
Es gibt, auch da gibt es wahrscheinlich keine erschöpfende Antwort, weil der Mensch entwickelt sich.
Tja. Ich fand interessant, dass schon im antiken Griechenland der Starphilosoph Sokrates gesagt hat, kenne dich selbst. Das ist alles, worauf es ankommt. Also der wurde irgendwie gebeten, zusammenzufassen, was ist eigentlich das Hauptding der Philosophie.
Ja.
Und dann meinte er, das kann man eigentlich auf eine Sache reduzieren. Kenne dich selbst. Und ich glaube, so wie ich das verstehe, geht es dabei nicht darum, dass ich eine finale Antwort finde, sondern dass ich immer weiter nachfrage.
Ja, oder wir haben doch ganz zu Anfang, als wir unseren Podcast gestartet haben, habe ich das Nietzsche-Zitat gebracht, werde der du bist.
Ja.
Und naja, da kann man halt wenigstens ein Leben mit verbringen. Und ey, wie viele Bücher, wie viele Philosophen haben sich damit auseinandergesetzt? Dann von Precht, den Bestseller, wer bin ich und wenn ja, wenn viele.
Jo, jo.
Ich glaube, das hört nie auf, sich das zu fragen. Und das ist wahrscheinlich auch gut, um sich zu entwickeln.
Ich lese ja gerade Herr Steppenwolf und da ist mir eine Stelle besonders ins Auge gesprungen, weil da geht es ja im Prinzip die ganze Zeit um dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Alter Ego, zwei Sachen in einer Person. Und Hesse schreibt, in Wirklichkeit ist kein Ich, auch nicht das Naivste, eine Einheit, sondern eine höchst vielfältige Welt, ein kleiner Sternenhimmel, ein Chaos von Formen, von Stufen und Zuständen, von Erbschaften und Möglichkeiten. Der Mensch ist eine aus 100 Schalen bestehende Zwiebel, ein aus vielen Fäden bestehendes Gewebe. Das gefällt mir total gut, ne? Weil wenn man mal so auf der Straße fragt, glaube ich, und die Leute fragt, wer bist du, was ist dein Selbst, dann versucht man so eine Amazon-Webshop-Produktbeschreibung rauszuhauen. Wenn man in der Psychologie guckt, dann sprechen wir vom sogenannten Selbstkonzept und das ist im Prinzip ein Netz, das Gewebe, was auch Hesse hier beschreibt, der, finde ich, psychologisch viel gut beobachtet hat.
Ja, absolut.
Aus Überzeugungen, aus Werten, aus Einstellungen, also da wirkt wirklich viel zusammen.
Man hat ja erstmal oberflächlich den Eindruck, da gibt es zwei. Also einmal er selber, dann sein Harry Haller heißt er, glaube ich, ne? Ja.
Jo.
Genau, und dazwischen changiert es ja. Und dazwischen sind, glaube ich, die ganzen Fäden und die Zwiebelschichten, die er auch meint.
Und ich finde, wir müssen eine Sache vielleicht mal so als grundlegenden psychologischen Mechanismus verstehen. Und dafür habe ich dir ein kleines Experiment mitgebracht, das wir jetzt hier live und ihr alle da draußen auch mitmachen könnt. Ich liebe das Ding. Und zwar habe ich mir das von Anil Seth besorgt, einem Forscher, der einen tollen Vortrag gemacht hat. Und da kommt das drin vor. Pass auf, du musst jetzt Folgendes machen. Ich spiele dir jetzt was vor.
Ja.
Und dann musst du versuchen zu verstehen, was du da hörst.
Okay.
Okay, und ich erkläre dir gleich, worum es geht. Aber erstmal versuch mal genau hinzuhören.
Ja.
Und einfach nur zu verstehen, was da gesagt wird. Achtung. Hast du verstanden?
Absolut nichts verstanden.
Gar nicht?
Nein.
Achtung nochmal.
Nee, ich hab's nicht verstanden.
Nicht verstanden. Achtung, jetzt.
I think Brexit is a really terrible idea.
Ah, okay.
Ja.
Dann hat man's.
Krass, oder?
Ja.
Wahnsinn. Ist das nicht krass? Pass auf.
Total.
Jetzt kurz erklären. Worum geht's? Dein Hirn erreicht ja jedes Mal dieselbe Information. Völlig verzerrt. Du verstehst kein Wort. Dann löse ich das auf. I think Brexit is a really terrible idea. Und von diesem Moment an kannst du gar nicht mehr anders, als das da rauszuhören.
Genau.
Aus dem, was du eben überhaupt nicht verstanden hast, oder?
Ja, sehr interessant.
So, und das liebe ich. Ich habe das bei mir im Tourprogramm eingebaut, weil ich den Leuten ja versuche, auf der Bühne so ein bisschen das Hirn zu erklären.
Ja.
Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen, auch bei der Frage, wer bin ich, was treibt mich um, ist, dass wir uns klar machen, dass unser Hirn eine Mustersuchmaschine ist. Also unser Hirn sucht die ganze Zeit nach Mustern. Es versucht, Klarheit reinzubringen. Es will verstehen.
Ja.
Ja?
Ja.
Das heißt, wenn die Situation diffus ist, wie bei diesem ersten Geräusch, was wir kaum begreifen können, wo alles verschwommen ist, dann ist unser Hirn ziemlich angefixt, wenn nicht sogar genervt und wird das jetzt gerne klar haben.
Ja, ja.
So, dann kommt die Auflösung, es blitzt mal kurz Klarheit auf und ab jetzt ist das Diffuse weg.
Ja.
Und das Problem ist, und darauf möchte ich damit hinweisen, wenn unser Hirn einmal dieses Muster gefunden hat, wenn unser Hirn einmal glaubt, verstanden zu haben, dann ist es ganz, ganz schwer, davon wieder loszukommen.
Ah, okay.
Und ich fand das, als mir das so als Gedanke aufkam, einen ganz wichtigen in Bezug auf unser Selbst, weil ich denke, wir laufen die ganze Zeit rum und wollen uns irgendwie festlegen, der bin ich, ja, so möchte ich sein.
Genau, ne? Genau.
Das ist mein authentisches Ich, da muss ich hin.
Genau.
Darauf arbeite ich hin.
Um eine Erklärung auch zu haben, ja.
Um eine Erklärung zu haben, das möchte unser Hirn und gleichzeitig ist unser Hirn aber doch mit so vielen Selbst, mit so vielen verschiedenen Kräften, Wünschen, Motivationen im Kopf unterwegs. Und ich finde, das ist diese Gratwanderung. Wir wollen ein Muster haben und legen uns dann gerne fest und sind dann plötzlich irritiert. Hey, Moment mal, jetzt reagiere ich ja ganz anders.
Ja, ja. Ja, super interessant. Hammer.
Wahnsinn. Ist denn dein Eindruck, dass du dich, wenn du jetzt sagst, du wachst jeden Morgen als wer anders auf, irgendwie aber trotzdem wie so ein Tanker auf irgendeinem Kurs befindest,
ja,
in
schon.
Irgendeine Richtung bewegt?
Ja? Absolut. Ich glaube, das ist genau das richtige Bild, ja. Wie so ein Riesenöltanker, wo die Richtung klar ist, aber der mal in schwerer See ist, mal bei Sonnenschein, bei spiegelglatter Oberfläche. Ja, je nach Befindlichkeit, mit der ich morgens aufwache. Aber ja, das Riesenschiff ist schon unterwegs.
Und das hat das denn mal irgendwie in letzter Zeit eine Kurskorrektur vorgenommen?
Ja.
Die Richtung geändert?
Doch, ich habe echt. Ja, es gibt mit Sicherheit Wendepunkte, sagt man ja so, Wendepunkte im Leben. Es muss ja nicht der Wendepunkt sein, sondern vielleicht um 5 Grad verändert den Kurs. Aber so grundsätzlich bin ich schon mit derselben Richtung unterwegs, ja.
Ach so, okay. Also es gibt ja nochmal Anpassungen nach dem Motto eher.
Ja. Kurskorrekturen.
aber das heißt,
größere natürlich, klar. Ich habe auch beruflich
okay.
in meinem Leben ja schon größte Korrekturen vorgenommen und am Ende vieler geglückter Leben heißt es dann ja, dann habe ich da und da die richtige Abzweigung genommen. Ich glaube, wir kommen immer mal wieder an Abzweigungen, an kleine oft, an große von Zeit zu Zeit.
Das gefällt mir als Wort ganz gut, weil ich den Eindruck habe, das bringt mich zurück zum Anfang, zu meinem Problem, dass ich das Gefühl habe, ich will mir die ganze Zeit alle Abzweigungen offen halten als Option und traue mich dann nicht einen Weg auch wirklich mal wie so einen Tanker einzuschlagen, sondern komme mir dann eher vor wie so eine Nussschale auf stürmischer See.
Ja, auch ein schönes Bild. Aber gerade bei dir habe ich so ein gutes Gefühl.
Ich fühle mich ja auch nicht unbedingt die ganze Zeit schlecht damit, darum geht's gar nicht. Aber ich hadere damit, festlegen zu wollen, wer ich denn jetzt bin. Und das sind jetzt nicht nur in so einem konstruktiven Gedanken nach dem Motto, ja super, dass man sich da nicht festlegt, dass man so offen bleibt, formbar bleibt,
ja,
sondern dass ich manchmal auch denke, es ist nahezu unklar. Es ist so diffus, du erinnerst dich an unsere Sinnfolge, da habe ich vielleicht mal diese ja. vielen unschönen Kräfte aufgemacht und davon erzählt. Dann gibt es Momente, wo ich denke, was ist denn jetzt eigentlich konkret dein Berufsbild? Was machst du denn da? Wie würdest du das denn jetzt einem Kind erklären, was dein Job ist und was hat das für eine Perspektive und was hast du nicht schon alles ausprobiert und du kannst alles ein bisschen, nicht so richtig.
Aber das, klingt, sowas? So, aber das klingt ja, Leon, das klingt ja, als würdest du auch mit dir selber diskutieren.
Ja, das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich rede relativ viel mit mir selber, ja.
Ja, ich glaube, ob man das laut macht oder nicht, ist doch jeder mit sich selber.
Also halblaut.
Ich will nicht sagen in Konflikt, aber zumindest in Diskussion.
Bestimmt, also ich hoffe das. Ich muss auch sagen, also es ist mir manchmal peinlich, wenn mir das jetzt beim ich gehe hier oft in Münster so Runden um die Promenade.
Ja.
Es ist mir peinlich, wenn das dann vor anderen Anführungsstrichen mal ein bisschen zu laut wird, aber es findet statt.
Aber selbst in den kleinsten Sachen, du kommst aus dem Restaurant, warst mit Freunden vielleicht da, fährst allein nach Hause in deinem Auto und sagst zu dir selbst, Mann, ey.
Jo.
Dieser, ne, hätte der Nachtisch denn jetzt auch noch sein müssen?
Jo. Oder auch, ich diskutiere auch mit mir selbst andere. Was ist das für ein Bärchen? Die lieben sich doch nicht wirklich, so Sachen, auf jeden Fall.
Ja, interessant.
Das war ein sehr schöner Satz übrigens von dem lieben Karl. Was ich gesagt habe, gilt nur in dem Moment und danach ist schon wieder vergessen.
Ja.
Hammer. Passt. Was sagst du denn zu Carl Gustav Jung, Psychoanalytiker seines Zeichens, der so die Meinung vertreten hat, dass wir eine ganze Reihe von Lebensentwürfen haben?
Ja.
Das und das und das, ne? Das könnte ich noch werden, das war mein Traum, das wäre ja noch denkbar. Und dass, wenn wir davon zu viele aussparen oder zu lange aussparen, dass man dann depressiv wird.
Naja, wenn sein Wollen und sein ja, zu weit auseinanderklaffen, dann entfernt man sich ja wahrscheinlich von dem Idealbild, was man von sich selber hat, oder?
Ja, es gibt ja, ist ein interessanter Begriff, also es gibt ja in der Forschung sehr, sehr viel Untersuchung zu dieser Diskrepanz, was du gerade besprichst, zwischen dem Actual Self, dem, ja, dem so selbst, wie man sich gerade wahrnimmt, und dem Ideal Self, dem Idealbild, was du gerade genau nennst.
Ja, und ja, du hattest doch mal öfter so ein Beispiel gebracht, dass einmal das, wo wir sind und das, wo wir hinwollen.
Ja.
Und dieser Weg dazwischen, wie der einem Probleme bereiten kann.
Das ist ein ganz, ganz großes Thema in der Psychologie und auch in Therapien, wenn du quasi bestimmte Vorstellungen hast von dem, wie es so sein sollte, wie du sein solltest und dem, wie es ist und wie viel Unterschied kannst du da gut verkraften und wo wird es dir zu heftig, ne? Und da ist unser Hirn ja auch zu den größten Spagat-Moves bereit und biegt sich dann irgendwas zurecht, damit es irgendwie noch passt,
ja,
was man da lebt und was man eigentlich ausdrücken möchte.
Aber irgendwann wird die Kluft so zu groß, eventuell.
Das glaube ich auch. Also ich finde, man muss ja wirklich die Frage doch aufmachen, kenne dich selbst, bitte von Sokrates und gleichzeitig vielleicht der Erkenntnis von Hermann Hesse und vielen anderen, hey, Moment mal, aber da tut sich die ganze Zeit was, ne? Und ja, da gibt es immer mehrere Schalen bei so einer Zwiebel.
Ja. Ja, und dann stellt sich irgendwann mal die Frage, was willst du gewesen sein?
Als Rückblick.
Als Zusatz große Frage noch, ja. Das kommt ja schon mal, dass du denkst, am Ende des Lebens will ich aber auf keinen Fall 1, 2, 3, 4 und auf jeden Fall 1, 2, 3, 4.
Ja. War das denn für dich so, dass du dann irgendwann gemerkt hast, jetzt auch so im Laufe der Jahre, dass man dann denkt, okay, jetzt habe ich eine größere Klarheit, wer bin ich? Also ich meine, dass du dich weiterhin veränderst, hast du ja beschrieben, glaube ich sofort, aber war es irgendwann mal so, dass du merktest, okay, jetzt habe ich einen Punkt überschritten, jetzt muss es irgendwie klarer werden.
Also gefühlt ist das schon so. Das hängt auch mit der inneren Ruhe zusammen, die normalerweise zunimmt im Alter. Und dass ich tatsächlich als junger Mensch gar nicht so große Erwartungen ans Leben hatte. Schon ans Abenteuerleben, aber nicht an dem, was ich tatsächlich erfüllt. Dass ich an dem jetzigen Punkt, wo ich jetzt stehen kann, sage, mein Leben ist schon so viel reicher, als ich jemals dachte, dass es sein würde, dass mich das mit einer großen Zufriedenheit erfüllt.
Ah ja.
Und es sind so viele Dinge passiert, die ich gar überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, die ich hätte auch gar nicht so planen können. Und daraus entsteht auch so ein gewisses Vertrauen in das Leben selbst, dass ich sage, ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr kommt. Du siehst ja jetzt mit der Pandemie, alle Pläne für dieses Jahr beruflich haben ja überhaupt nicht mehr hingehauen. Und trotzdem bin ich sehr positiv gespannt, was alles noch so kommt.
Und hattest du immer mal diesen Moment, dass du so für dich gefragt hast, war das jetzt alles? Jetzt ist irgendwie die Hälfte des Lebens um. War es das schon?
Ja. Diese Frage kommt ja immer, wenn es um Midlife-Crisis und so geht. Und da wissen wir ja, ich als Best-Ager müsste das ja eigentlich alles schon hinter mir haben. Und an der Stelle musste ich immer sehr schmunzeln. Weil viele Männer um die 50 sagen, war das schon alles, was kommt jetzt noch und so. Und an der Stelle habe ich gedacht, boah ey, das war schon so viel Hammer. Wirklich, ohne Scheiß. Ich glaube jetzt, das ist nicht schön. Bei mir ist es wirklich so, dass ich gerade in den letzten Jahren immer denke, mein Gott, habe ich ein tolles Leben. Wirklich, ich sitze da fett drin in dieser Buttertränke.
Aber es ist ja eine Besonderheit. Also mir hat letztens ein Kumpel erzählt, Moment mal, ne, mit 70 sterben ist ja gar nicht so ausgeschlossen. Wir sind beide 31. Wenn wir jetzt 35 sind, dann ist die Hälfte um. Du redest jetzt von mit 50 kommt so eine Midlife-Crisis. Ich denke manchmal, ey, wir sind jetzt, gefühlt sind hier meine Freunde und ich jetzt schon kurz davor. Oder ist jetzt übertrieben?
Nö. Die Gedanken sind ja durchaus zulässig und die nehmen ja weiter zu. Und so bei Männern ist oft 50, habe ich festgestellt, zumindest in den letzten Jahren, so eine Marke, wo sie aus der Kurve fliegen, sich genau die Fragen stellen, die du gerade gebracht hast, oder eben auch die Frage, soll das alles gewesen sein? Was kommt noch? Ne? Was habe ich gemacht? Und ich sag's nicht, weil es so schön passt, wirklich nicht. Ich würde vielleicht fast lieber was anderes sagen, aber mein Leben ist so reich gewesen bisher. Ich bin da rundherum zufrieden.
Okay.
Ich bin totaler Glückspilz, was das Leben angeht.
Und diese Frage, dass du jetzt für dich gar nicht so hundertprozentig klar sein kannst, wer bin ich, weil du jeden Morgen ein bisschen als anders aufwachst, damit kommst du klar.
Da komme ich sehr gut mit klar und finde das total spannend und anregend.
Könnte das daran liegen, dass du schon einfach seit Jahrzehnten jetzt mit diesem Alter Ego de facto lebst irgendwie? Dass du auf die Bühne rausgehst und allen ist klar, okay, da ist jetzt irgendwie wer anders als der hier im Podcast Nietzsche zitiert.
Ja, das geht aber wahrscheinlich allen Komikern und allen Unterhaltungskünstlern so. Dass,
also die spielen alle immer eine Rolle, meinst du?
Ja, nimm Bono, den Sänger von U2, jetzt aber nur stellvertretend für alle anderen Sänger da auf der Bühne. Ja. Der wird ja privat wahrscheinlich nie mal in den Klamotten rumlaufen. Der liefert eine Show ab und ist dann wieder Bono privat, der sich sozial sehr engagiert und so weiter. Ja, und da könnte man wahrscheinlich ganz viele bekannte Persönlichkeiten nehmen.
Aber das ist ja vielleicht ein Riesenluxus, dass man in so einer Künstlersituation sowas ausleben darf,
ja,
eine Pluralität automatisch lebt,
total, die
vielleicht man sich so als jetzt wie alle anderen nicht so zugesteht.
Ich glaube, selbst Jürgen Klopp, der da an der Seitenlinie wie so ein Derwisch rumhüpft und kurz vorm Mord steht, wenn man den mal im privaten Umfeld erlebt hat, so wie ich, dann ist er ein ganz ruhiger, liebevoller, schlauer Halbphilosoph unterwegs, ja.
Das heißt, wir würden jetzt mal die Hypothese aufstellen, in eigentlich allen Menschen gibt es ganz verschiedene Kräfte,
unbedingt,
ganz verschiedene Wünsche, Ideen, Aspekte, die zu verschiedenen Zeiten greifen.
Unbedingt.
Weil dann hat der
unbedingt
eine Teil in mir plötzlich Angst, der andere Teil sagt,
genau,
doch, du kannst dem ruhig vertrauen, der Situation. Der eine ist verliebt, der andere hat Zweifel.
Die Anforderungen des Lebens, ob dir ein Unglück passiert ist, ob dir besonders viel Glückliches passiert ist, wie du sagst, Liebe, Verzweiflung und so, das fordert wahrscheinlich die unterschiedlichsten Persönlichkeitsmerkmale zumindest in uns heraus.
Mhm.
Und das kann man doch auch nur begrüßen. Ne? Manche sagen dann, der ist facettenreich.
Ich finde, es ist, man kann es begrüßen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es eine krasse Herausforderung. Manchmal wüsste ich gerne klarer, wer ich bin.
Ja, dann rufst du mich an und ich sag dir jedes Mal, du bist ein feiner Kerl.
Babatze, hör mal. Es geht mir nicht um eine Bewertung.
Das bringt uns doch dazu, dass du weiter rätseln kannst, aber dass vielleicht die Basis, dass du mit der Basis ganz gut zufrieden bist.
Ach so. Ich so eine Art Kern annehme und dann noch drumherum.
Ja, vielleicht betreibst du in 10 Jahren eine Hafenkneipe in Gibraltar.
Ja. Nee, das bin ich nicht. Das ist ja interessant. Manchmal weiß man ja sehr konkret, wer man nicht ist. Das finde ich, das ist oft einfacher zu beantworten. Ich würde aber auch sagen, weil wir, glaube ich, hier jetzt von uns beiden die Perspektiven draufgegeben haben, dass wir uns unseren Gast dazu
holen. Ja, ganz kurz hinten dran möchte ich noch sagen, hast du den Film Inception gesehen?
Ja, mehrfach.
Wie sie da so in den verschiedenen Bewusstseinsstufen unterwegs sind. Und das Bild, ich weiß nicht, ob das stimmt und wie wissenschaftlich das ist, was sie da benutzt haben, aber dieses Bild, das eben diese verschiedenen Bewusstseine gibt, das schien mir doch sehr logisch zu sein.
Ach so, okay, verstanden.
Ja.
Da ist der eine träumt gerade davon und
wo ist der Ursprung der Idee? Es gibt, zumindest ist es geplant, einen Studiengang in München. Da geht's um neurologische Philosophie. Oder philosophische Neurologie, ich weiß es nicht ganz genau. Und da geht's natürlich immer drum, wo ist der Ursprung des Gedankens? Wo ist der Ursprung des Denkens? Und da,
was ist ein Ich?
Und genau, was ist ein Ich? Und kann es mehrere geben, ja.
Mir wummert gerade wieder die Sinnfolge hoch. Und mein lieber Freund Philipp Schäpers, der mich ja so kritisch da betrachtet hat, beziehungsweise hinterfragt hat, kritisch, konstruktiv. Krass, okay. Wir machen es jetzt ganz praktisch, würde ich sagen, eben mithilfe unseres Gasts. Und zwar ist heute Kay bei uns, anonym. Kay ist nicht ihr wirklicher Name und Kay war auch schon mal bei mir bei In extremen Köpfen für ein deutlich längeres Interview dabei. Wenn ihr Lust habt, hört doch da mal rein. Gibt es bei Podimo zu hören mit einem kostenlosen Probeabo. Würde mich sehr freuen. In Kays Kopf leben, in Anführungsstrichen, unzählige Persönlichkeiten. Zum Beispiel Mara, Jennifer, Bea, Niklas, der Schmerzempfänger, Inge, Otto, Hilda, der Feuerteufel, Sophie, Birgit, Stella, Katja und so weiter.
Ja, und wir werden das im Interview jetzt auch feststellen, dass sie oft von wir spricht, nicht von ich.
Genau, sie nennt sich selbst Multividuum und nicht Individuum. Und insgesamt sind es also 80 Innis, wie Kay sagt. Und Kay ist nur die Sprecherin, ganz wichtig. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, möchte ich eine Triggerwarnung loswerden. Es geht in dieser Folge auch um sexualisierte Gewalt. Wer das glaubt, nicht gut hören zu können, dem würde ich empfehlen, die Folge ab jetzt zu überspringen, abzuschalten. Kay hat eine sogenannte dissoziative Identitätsstörung, kurz DIS. Und in der Fachsprache heißt es, dass Menschen mit dieser Störung mehrere Persönlichkeitszustände haben. Also hier wirken verschiedene Personen, Identitäten in einem Menschen, in Kay. Kay spricht lieber von Innis, das hören wir gleich, und der Begriff ist echt griffig, deswegen können wir den, glaube ich, so übernehmen. Wichtig ist, um diese Störung zu erfüllen, um die Kriterien einer dissoziativen Identitätsstörung zu erfüllen, muss es mindestens 2 Innis geben. Es ist aber jetzt nicht selten, dass Betroffene auch von viel mehr Innis berichten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja so ein Thema, was die Menschen sehr zu faszinieren scheint, oder?
Total. Also viele Sachen kannte ich nicht und ja, fand es aber vorher auch schon faszinierend.
So Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ja. Das ist schon als Buch sehr erfolgreich. Aber Fight Club, ne?
Ja, vor allem, genau, weil jeder von uns Minimum 2 Seiten hat und eine dunkle und allemal.
Und wichtig ist, dass dabei vor allem von Hollywood gerne maßlos übertrieben wird. Bestes Beispiel vielleicht der Film Split, der als Blockbuster vor ein paar Jahren irgendwie rauskam. Fakt ist, dass es die dissoziative Identitätsstörung gibt. Mehrere Identitäten in einem Menschen, das ist eine schwere psychische Störung und es kann passieren, dass dann ein Ini, der gerade total verliebter Teenie in der Pubertät ist, es kaum aushält, dass ein anderer Ini versucht, irgendwie als seriöse Geschäftsfrau aufzutreten.
Ja.
Und was auch krass ist, dass sich wirklich Stimmlage und Vokabular verändern können. Ich habe das im Vorgespräch mit Kay erlebt, da war plötzlich Niklas am Start, der hat die Schalte eingerichtet und musste Laptop und Handy bedienen und der ist irgendwie ein Technikfreak, der ist 14 und dann spricht sie ganz anders. So,
Hammer.
Um Kays Geschichte gleich begreifen zu können, ist ganz wichtig, dass wir den Hintergrund verstehen, und Kays Vergangenheit ist einfach abscheulich. Anders kann man das nicht sagen. Was sie erlebt hat, das ist unmenschlich, das ist fast unerträglich, sich das anzuhören. Deswegen kann ich gut verstehen, dass sie uns davon nicht direkt erzählen wollte. Ich habe aber im Vorgespräch mit ihr geklärt, damit wir es einsortieren können, dass ich zum Beispiel einen Teil aus dem Gerichtsgutachten vorlesen darf, der erstellt wurde, weil Kay seit Jahren darum kämpft, aufgrund ihrer Belastung eine staatliche Unterstützung zu bekommen. Und in diesem Gutachten heißt es unter anderem, die Biografie der Versicherten zeigt glaubhaft jahrelangen sexuellen Missbrauch in der Kindheit und Jugend auf, der offenbar in Form einer Amnesie verdrängt und in der therapeutischen Arbeit bruchstückhaft zunehmend wieder erinnert wurde. So, und dabei wurden dann Erinnerungen wach von intrafamiliärem, also innerhalb der Familie, von sexuellem Missbrauch durch Vater und Onkel. Zwischen dem 9. und 13. Lebensjahr muss sie in Bordelle gebracht worden sein, und in dieser Zeit kam es zu 2 Abtreibungen. Und ich glaube, jetzt merkt man schon, wie heftig das alles ist. Und jetzt möchte ich eine Stelle aus diesem Gutachten vorlesen, wo Kay selbst direkt zitiert wird. Deswegen ist das alles im Konjunktiv formuliert. Der Monsterpapa und die bösen Onkels, das wäre auch in der Woche gewesen, aber es habe keinen festen Tag gegeben. Die Monsterband, das wäre Samstag gewesen, später auch nachts. Weggefahren seien sie sonntags meistens nach Frankfurt. In Frankfurt habe es einen Saal mit Bühne gegeben, außer Männern seien da auch Frauen gewesen. Die Beobachterin habe ein Hotel, einen Veranstaltungsraum gesehen. Oben habe es Zimmer gegeben, das ganze Hotel sei angemietet gewesen für Kinderprostitution. Es hätte auch noch andere Kinder gegeben. Die Sekte seien die gewesen. Man habe in höhlenähnlichen Orten Versammlungen abgehalten. Es habe Altäre gegeben. Häufig sei es um Feuer gegangen. Der Erzeuger habe die Kinder beschafft. Die kannte man nicht. Alle hätten Kutten tragen müssen. Es sei denn, man musste etwas oder jemanden opfern. Die Mutter sei nicht dabei gewesen. Sie sei bei den Abtreibungen dabei gewesen. Mit 11 oder 12 sei das gewesen. Die Mutter habe sie nachts aus der Arztpraxis geholt. Sie erinnere sich, dass die Mutter damals sagte, jetzt müsst ihr Schluss machen. Also,
ja.
Wir haben Kay kennengelernt über die Organisation Der Rote Keil, wo Atze und ich beide sogenannte Schutzengel sein dürfen. Das ist ein Netzwerk, das sich deutschlandweit seit 20 Jahren für missbrauchte Kinder engagiert. Und die machen wirklich einen extrem wichtigen Job. Wenn ihr mal Lust oder Zeit habt, guckt da mal vorbei. Auf Instagram gibt's Der Rote Keil und sonst auch im Netz. Die können jede Form von Unterstützung und sei es auch erstmal nur Interesse wirklich gebrauchen, weil die helfen. Die helfen Menschen, die helfen Kindern wie Kay. So, und wenn wir jetzt gleich ihre Geschichte hören, vielleicht noch eine Sache vorab. Es gibt keine harten Beweise, auch nicht für das, was hier in diesem Gerichtsgutachten steht, was Kay schildert. Aber ich glaube, was wichtig zu wissen ist, ja, es gibt in Deutschland organisierte Kinderprostitution. Ja. Und auch die Gutachter.
Wie wir ja heutzutage deutlicher wissen als jemals, ja.
Genau, wie wir vielleicht lange nicht wissen wollten, was aber stattfindet. Und auch die Gutachter beschreiben Kays Schilderungen als glaubhaft. So, und ich würde sagen, wenn wir jetzt uns Kays Geschichte anhören, ich habe ja schon mal mit ihr gesprochen und habe bei mir selber erlebt, dass man vielleicht am Anfang Zweifel hat, skeptisch ist, nicht wirklich weiß, ob man das glauben kann, weil in ihr eben so viele Persönlichkeiten und Identitäten wirken. Und vielleicht, ich lade uns alle mal dazu ein, so drauf zu achten, ab welchem Punkt wir Kay glauben und wenn ja, wieso, oder?
Ja, unbedingt.
Hallo Kay, schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Vielen lieben Dank jetzt schon.
Ja, klar, gerne.
Geht's dir gut?
Ja, wir sind ein bisschen aufgeregt, aber auch gespannt, was uns erwartet. Und ja, freuen uns aber auch.
Also. Das habe ich dir verraten, wir starten hier immer mit einem Gefühl. Was ist dein Gefühl heute?
Flöhe hüten.
Ja, hallo Kay, hier ist Atze.
Hallo Atze.
Ich darf vielleicht mal vorlegen, mein Gefühl ist sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Aber ich bin froh, dass du da bist oder dass ihr da seid.
Ja, genau, danke.
Und du fühlst dich auch wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt, weil wir haben ja noch nie zusammen gesprochen.
Ja.
Und darf ich vielleicht einfach mal loslegen? Es geht ja um multiple Persönlichkeiten und du hast ja eingangs immer schon jetzt von wir gesprochen.
Ja.
Wie ist das, wenn ihr, sag ich ja jetzt ganz bewusst.
Ja, genau, das ist gute Ansprache. Hm?
Uns beiden, also dem Leon und mir gegenüber tretet und sei es nur am Telefon. Eine von euch muss ja Sprachrohr sein.
Ach so,
und wer spricht für euch?
Ich spreche für uns.
Ja.
Das haben wir vorher ausgemacht. Wir haben aber alle quasi versammelt hinter so einer Art Vorhang. Die hören also alle 80 mit.
Ja.
Und wenn jemand irgendwie sich einmischen will, dann kommt er nicht wie sonst nach vorne, also switcht. Sondern sagt mir, ey, Moment, Kay, bitte sag das und das nochmal nach vorne.
Ja,
und? Na, also nach vorne heißt, du würdest quasi mich sehen, ja.
Ja, und aber du für dich siehst das bildlich so, dass jemand so aus dem Vorhang zu dir nach vorne kommt.
Ich krieg mit, dass jemand quasi von hinten, wie man so schön sagt, am Rock der Mama zuppelt. Ja. Das kriege ich schon mit.
Ja.
Also wenn ich ansonsten switche, früher habe ich das gar nicht mitbekommen, das stimmt.
Ja.
Aber heute kriege ich das schon mit und kann auch teilweise wirklich Innis, so nenne ich die anderen in mir, rufen.
Ja.
Beziehungsweise andere Menschen, vertraute Menschen, können halt auch sagen, wenn es irgendwie, keine Ahnung, hakt an irgendeiner Stelle, dass dann wirklich jemand fragt, hier, kann mal jemand gerade kurz vorkommen und mir erklären, was los ist, ne?
Ja.
So.
Jetzt stelle ich mir vor, so 80 ist ja schon eine Menge. Wenn man sich
das ist eine Hausnummer.
Vorstellt, mit 80 Leuten zusammenzuleben, das wäre ja fast unmöglich.
Das stimmt. Ja, das ist richtig.
Und gibt es denn so Lieblingspersönlichkeiten dabei oder lautere und leisere?
Also ich persönlich habe keine Lieblingspersönlichkeit. Ich mag die alle total gerne.
Ja.
Und es gibt laute und leise tatsächlich.
Ja.
Es gibt auch ganz unterschiedliche, sag jetzt mal, körperliche Gebrechen. Also es geht tatsächlich vom nichts hören können, die können tatsächlich Lippen lesen, bis die Stecknadel fallen hören, wenn wir jetzt mal das Gehör einfach nehmen.
Ja, ja.
Und das kann halt zum Beispiel ein Indikator sein, dass wenn eine leise mir sagt, ey, ihr müsst das Fernsehen immer lauter machen, was ist denn los?
Ja.
Dass so ein Zeichen ist, okay, da passiert gerade was im Inneren.
Ja.
Wo du mal hingucken solltest, oder ihr alle. mal hingucken solltet.
Okay, ja. Ne? Ja, jetzt habe ich eine Ahnung davon. Und nochmal zum besseren Verstehen. Siehst du die denn körperlich oder existieren die dann teilweise auch unmateriell?
Ja, nee, ich sehe die nicht im Außen. Das nicht. Aber okay. Ich weiß, weil wir haben sowas wie einen Porträtmaler in uns,
ja,
der malt quasi die verschiedenen Innis. Ne? So,
ja.
Er hat noch nicht alle geschafft, weil der kommt nur relativ selten nach vorne.
Ja.
Aber er hat schon ein paar gezeichnet. Und das Spannende ist tatsächlich, dass dann Menschen im Außen uns erkennen. An den Bildern. Also, dass die sagen, boah, meine Güte, das sieht genauso aus, wie ich dich wahrnehme, wenn du rauskommst. Also, wenn du im Außen bist.
Ach.
Ne?
Kurz zum Verständnis. Also, es hängt irgendwo in deinem Kopf, in deiner Gedankenwelt, gibt es dieses Bild. Das kannst du dann niemandem beschreiben. Das hat der Porträtmaler ein Inni angefertigt. Und so wie du das dann beschreibst, würde dann ein Freund, eine Freundin von dir sagen, ah ja, so kommst du mir auch vor, vom Typ her, wenn jetzt da ein anderer Charakter nach vorne kommt.
Nee, also wirklich so, dass die sagen, hey, der Ausdruck in den Augen ist genauso, wie wenn du da bist und mit mir redest. Ne? Ach. So.
Ach, wir sind noch in deinem Kopf gerade.
Ja, yeah, ja, genau, genau.
Ein Inni sagt, ach so.
Okay. Nee. Wir sind nicht in meinem Kopf. Außenmenschen sagen das. Also sprich, unsere Therapeutin zum Beispiel, wenn wir wechseln, die erkennt während dem Switch schon, wer da ist.
Ja, ne? Und der Porträtmaler, damit wir es richtig verstehen, der hat aufgrund der Schilderung dann Porträts angefertigt.
Nee, der sieht tatsächlich die anderen innen.
Ach.
Also der Porträtmaler ist ein Inni von dir.
Genau.
Der hat Porträts gemalt, die kannst du dann deiner Therapeutin beschreiben, wie sieht die Person aus, und dann merkt die Therapeutin, wenn sie mit dir spricht, welches Porträt, sie hat auch ein Bild vor Augen dann.
Nee, die hatte vorher ein Bild, bevor es den Porträtmaler quasi gab. Ne? Also du hast Leon ja selbst erlebt in dem anderen Podcast, den wir gedreht haben, die Mara am Schluss. Ne?
Ja, und da gab es diesen Switch. Ne? Es war plötzlich eine andere Person da, eine kindliche Person, eine junge Stimme. Du hast dich ganz anders angehört.
Genau, ich habe mich anders angehört. Und du hast auch gesagt, die Körperhaltung hat sich verändert. Ne? Ja. Irgendwie. Und das meinen wir damit. Ja, also es verändert sich einfach grundlegend was.
Ja.
In unserem, wie man so schön sagt, wirklich Habitus. Ne? Und auch in unserem Erscheinungsbild quasi.
Ja, wann fing das denn bei dir an, dass du das geschnallt hast, dass du mehrere bist?
Wie fing das an? Es fing an, als ich mich auf den Weg in die Therapie gemacht habe, wo es dann losging mit Flash.
Ja.
Wo ich dann also irgendwie so langsam nach und nach gemerkt habe, hey, das ist nicht normal, dass man Zeit verliert. Mit Zeit verlieren meine ich nicht ein paar Minuten, sondern Tage.
Ne? Ja,
das,
ja.
Es ist auch nicht normal, dass man sich an bestimmte Dinge so gar nicht mehr erinnern kann.
Und hattest du dann einen Leidensdruck? Hast du gedacht, ich muss jetzt was unternehmen, so geht es nicht mehr weiter?
Ja, vorher. Und zwar hatte nach dem Studium hatten wir unsere erste suizidale Phase,
ja,
also ausgelöst durch die ersten vorbewussten Erinnerungen, so nennt man das, wenn das so langsam anfängt im Kopf,
ja,
dass so Bilder hochkommen, aber man die so schnell wieder abspaltet, dass das eben nicht ins Bewusstsein dringt.
Ach.
Ne?
Und da kommt einem was komisch vor erstmal.
Ja, also uns kam einfach super komisch vor, dass wir, als wir wirklich in einem Theaterstück ein Opfer von sexualisierter Gewalt spielen sollten, dass uns vor den Proben wurde irgendjemand immer schlecht. Also mir, ich habe wahrgenommen, oh, mir geht's ganz komisch.
Ja.
Sprich, mir wird übel, ich habe Schweißausbrüche, ich fange an zu zittern, ich krieg Kopfweh. Also eine klassische Panikattacke im Prinzip.
Ja.
Hab das aber nicht einordnen können. Und das und das Programm, was dann lief, weil die Täter, die machen das ganz geschickt, die sind ja auch nicht blöd.
Ja.
Die programmieren dir verschiedene Dinge ein. Und ein Programm war wirklich, sobald die ersten Erinnerungen losgehen, bringst du dich um. Punkt. Also wurde ich hochsuizidal.
Ja.
Und es war klar, um da rauszukommen, muss ich Therapie machen.
Ja, und das war eben so ein Moment der Erkenntnis, wo du wusstest, ich muss jetzt was tun.
Genau, genau.
Ja. Und dann gab es die erste Therapiestunde.
Ja.
Und wurde dir dann, ging dann so ein Licht auf, schon da am Anfang?
Nee, gar nicht. Also ich, Kay, bin dahin und habe gedacht, naja, hast ein Depressionchen und machst ein Jahr Therapie, dann ist alles wieder rum. So,
ja,
ne?
Ja.
Und hatte von dem ganzen Rattenschwanz, der dann kommen würde, gar keine Ahnung.
Ja, aber du bist wahrscheinlich froh, dass du dann damit angefangen bist, oder?
Nee, also ich würde sagen, heute würde ich sagen, es hat sich absolut gelohnt. Auf dem Weg zwischendrin habe ich immer mal wieder gedacht, boah, das hältst du nicht mehr aus.
Ja. Was konkret hast du gedacht, hältst du nicht mehr aus?
Das
war dir schon bewusst, bevor die Therapie losging, dass diese ganzen Innis da sind?
Nee. Das hat sich erst nach ein paar Jahren Therapie, hat sich quasi, hatten die Innis so viel Vertrauen, sich der Therapeutin ja zu zeigen, offen. Ne?
Ja.
Also sprich, ich hab das nur erzählt bekommen, aber es hat sich, wie gesagt, es hat sich gelohnt, aber es haben sich andere haben mir einfach erzählt, dass irgendwann in der Therapie eine Kleine rauskam, unsere Hanna, und die wollte unbedingt wissen, wie kommt die Milch in die Kuh?
Ja,
die hatte keinen Zugang zu dem Wissen, ja. Also Hanna war damals 5, sehr wissbegierig. Und hat aber nicht gewusst, wie kommt die Milch in die Kuh. Und dann so fing das an, dass sich nach und nach immer mehr Persönlichkeiten in der Therapie gezeigt haben.
Und das waren dann auch die Momente, wo du die selber wirklich bewusst kennengelernt hast?
Nee, ich habe mich ganz lange gewehrt dagegen.
Ach so.
Also ich, Kay, habe mich ganz, ganz lange gewehrt gegen diese Diagnose. Und habe immer gesagt, das ist doch Quatsch, das ist doch Käse und das stimmt doch nicht. Und bin erst über einmal Tagebuch schreiben, was wir nie gemacht haben vorher, um zu sehen, einfach, da haben, oh Gott, da ist ja plötzlich eine Handschrift, als hätte ein Kind da gekrakelt, ja. Oder man kann es gar nicht lesen, weil ein Kind natürlich so schreibt, wie es spricht. Ja, und nicht wirklich orthografisch korrekt, ja. Und da habe ich mir so Gedanken gemacht, was ist denn das, ja. Und so fing das an im Prinzip. Also für mich war das Leben bis zu dieser ersten suizidalen Krise ein normales, sag ich mal, ja. Mit Hochs und Tiefs, mit irgendwie irgendwann auch Freunden und so. Das war, ja. So war man halt. Ne?
Ja, also, hier, Atze, nochmal eine Zwischenfrage. Und zwar, die Innis haben ja unterschiedliche Alter und, wie du das gerade mit der Milch in der Kuh beschreibst, unterschiedlichen Bildungsstand.
Ja.
Und wie muss man sich das vorstellen? Wie eine Familie, die eben auch jung und alt und, oder Freundeskreis unterschiedliche Bildungsstände hat.
Genau. Mhm. Genau. Also stell dir vor, du hast einen Freundeskreis aus 80 Personen vom Säugling bis zum uralten Menschen.
Ja.
Und alles ist vertreten. Männlein, Weiblein, Teenie, flippiger Teenie, Punk, Computernerd, aber auch jemand, der politisch gerne was sich bilden würde und so. Ne? Also ganz viele verschiedene Interessen sind vertreten.
Und du bist die Sprecherin?
Ja, genau. Also wir haben das so gesagt, In bestimmten Situationen hat es andere Sprecher, aber so, wenn es so die Erwachsenenrolle haben soll, dann ist es wichtig, dass auch jemand Erwachsenes, nämlich ich, das übernimmt.
Ja. Wo ist der Mensch, als der du geboren wurdest? Gibt es den noch irgendwo?
Ja, also die gibt es irgendwo leider Gottes nur noch. Die hat sich irgendwann, weil sie so überfordert war, noch schlimmer als ich, Kay, hat die tatsächlich gesagt, sie kann nicht mehr. Und wir haben jahrelang gedacht, okay, die ist weg. Aber sie regt sich langsam wieder. Also wir spüren sie jetzt wieder. Und wir spüren auch, interessanterweise, dass sie sehr viel Angst hat davor, dass wir ihr böse sein könnten, weil sie so lange weg war. Aber es geschah ja alles nur zu ihrem Schutz, damit genau sie überleben konnte.
Und sie hat da teilweise Schuldgefühle?
Das ist das, was wir so mitkriegen.
Ja.
Also,
sag mal, nochmal ein anderer Ansatz, um auch mal das Positive oder gerade das Positive zu beleuchten. Das ist ja auch alles sehr interessant, oder?
Ja, man ist nie allein.
Ja, aber empfindest du eben auch Glücksmomente darüber, dass du nie alleine bist?
Ja, klar. Also nicht, dass ich nie alleine bin. Ich wäre schon manchmal gern auch mal alleine und mit Ruhe im Kopf. Aber darüber, dass ich einfach wahnsinnige Ressourcen schon habe dadurch. Ne?
Ja.
Also ein Beispiel, ich wollte lernen, wie es geht, mit 10 Fingern zu schreiben.
Ja.
Jemand anderer spielt Klavier von innen.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann, ich kann kein Klavier spielen, aber der hat sich 8 Stunden hingesetzt und hat so einen, wirklich so einen uralt Schreibmaschinenkurs gemacht und konnte nach 8 Stunden Schreibmaschinen schreiben.
Ja.
Mit 10 Fingern.
Ja.
Und ich im 2-Finger-Suchsystem.
Ja, und, also das heißt, da gibt es jetzt einen in dir, der kann 10 Finger schreiben und der kann dann rauskommen, wenn es wirklich wichtig wird? Oder wie hoch ist deine Kontrolle darüber, dass die Leute, die Inis nach vorne kommen?
Also mittlerweile ist es so, es können alle 10 Finger schreiben. Wir haben so bei bestimmten Fähigkeiten sowas wie einen Pool angelegt.
Ja.
Dass wir sagen, okay, das ist wichtig, weil es einfach schneller geht als mit 2 Fingern. Aber wie soll man sagen? Heute kann ich nach innen fragen, gibt es einen Experten, eine Expertin? Und es kommt von innen ein Ja, gibt's schon? Oder nee, aber ich bin gerade dran? Oder nee, ich könnte mir das aber vorstellen. Ne?
Ja, und das führt Atze nochmal, dazu, wenn jetzt die Innis mit den Aussies zusammen sind. Oder mit dem
Außenmenschen.
Ja, mit dem, mit den Außenmenschen. Also, eine von den Innis, könnte denn eine von den Innis mit einem anderen Partner, äußeren Partner zusammen sein?
Heute nicht mehr, früher ja.
Ja.
Also früher war das tatsächlich so, wir hatten mal eine ziemlich lange Beziehung, weiß ich alles aus ihren Erzählungen. Aber da war dann nur sie da immer in der Beziehung.
Ja.
Ne? Und heute eine Beziehung zu führen, wäre bestimmt möglich, aber schwierig. Also eine partnerschaftliche Beziehung zu führen. Es müsste ein Mann sein, der sehr flexibel ist.
Das müsste ja ein Mann sein, der im Zweifel dann auch klarkommt, wenn plötzlich einer der männlichen, jugendlichen Innis nach vorne kommt.
Ja, zum Beispiel, unser Niklas eine Computerfrage hat. Das müsste dann jemand sein, der sagt, hier, ich weiß es nicht, aber ich weiß, wen ich anrufen kann. Oder der es weiß. Oder der ganz klar sagt, ey, du bist derjenige, der Fachmann ist, du weißt, wie man es googelt. Ja?
Ja.
Also ein klar abgegrenzter Mann, aber ein sehr verständnisvoller auch, der sich, genau wie du sagst, eben auf unterschiedliche Innis einstellen kann.
Wir wollen ja heute hier der Frage auch nachgehen, wer bin ich? Was macht mich als Mensch aus? Mhm. Ne? Und wenn wir das jetzt so von dir beschrieben bekommen, ich finde genau der Impuls, den Atze auch gesagt hat, man könnte erstmal den Eindruck bekommen, ach, da ist ja auch ganz viel Positives drin und da kann man ja viel Kraft rausziehen. Wir haben aber eben schon berichtet davon, dass in deiner Vergangenheit es Erlebnisse gab, die so krass sind, die so unvorstellbar sind, dass das Ganze, was du heute erlebst, überhaupt erst notwendig wurde.
Eben, genau.
Würdest du dir zutrauen, mit uns nochmal in die Vergangenheit zu reisen und uns vielleicht zu beschreiben, wie du dir das erklärst, dass der erste Inni erwacht ist?
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Wo fängt das an? Womit? Was ist da der Moment, wo der erste Inni sagt, hier bin ich?
Das, also die Situation selbst weiß ich nicht, weil die habe ich abgespalten. Ne?
Ja.
Es war eine Übergriffssituation. Also ganz klar,
ja,
wo es wirklich drum ging, für das Kind, was wir damals waren, das kleine Kind, zu sagen, sterbe ich jetzt oder kann ich irgendwie überleben?
Ja.
Ne, so bedrohlich war das oder ist das für ein Kind allgemein, ja, wenn eben Leben bedroht ist und ein Übergriff bedroht das Leben von einem ganz kleinen Kind. Wir sprechen von einem Kind im Alter von 3 Jahren.
Das ist der Mensch, als der du geboren bist, ja?
Nee, ich kam tatsächlich erst später ins System.
Nicht du, Kay, sondern der Mensch.
Ah, genau, der Körper.
Der Körper, ja.
Genau.
Körper, okay.
Genau.
Ja. Mhm. So, und dann merkt dieses Kind, das geboren wurde vor knapp 50 Jahren, merkt dann, hey, Moment mal, das ist jetzt hier gerade eine Frage von Überleben oder Sterben, mhm, und dann spaltet sich die Psyche.
Genau, genau. Also in dem Moment spaltet man, ja.
An der Stelle versteht man auch, dass du sagst, sie war lange verschwunden und meldet sich jetzt mal wieder und muss Stimmt. verstehen, dass ihr das alles nur zu ihrem Besten gemacht habt.
Stimmt.
Ja, ja, ja.
Mhm.
Ja, genau. Also das ist das eine. Das andere ist, sie war schon wohl immer mal wieder auch da. Also unsere Therapeutin sagt, sie kennt sie.
Ja.
Aber, also unsere Therapeutin begleitet uns seit mehr als 20 Jahren und sie kennt sie ganz vom Anfang.
Ja, ja.
Aber im Prinzip ja, wir haben das alles gemacht, damit genau sie und der Körper überleben konnte.
Was macht dann dieser erste Inni? Wie kann der in dem Moment helfen?
Der überlebt die Situation, der hält das aus, der ist stark genug,
ah, ja,
das auszuhalten. Ne? Also ja, der hat zum Beispiel keine Schmerzen. Ne? Also
ja,
du kannst dir vorstellen, es gibt ja, sagen wir mal, Beschreibungen, dass Menschen aus ihrem Körper aussteigen.
Ja, ja. Ne?
Also die Beschreibungen gibt's und das kennen wir in real. Weil du musst das als Kind machen, damit du überleben kannst, dass der Körper quasi so abgespalten wird, dass du keine Schmerzen wahrnimmst, dass du keine Geräusche mehr wahrnimmst auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber genau diese Sachen irgendwo doch gespeichert werden. Und in einem Flashback kommt das alles zusammen,
ja,
was abgespalten war.
Was sind die schlimmsten Flashbacks, die du hast? Was poppt da auf?
Vergewaltigung. Das ist somit das Schlimmste. Demütigungen. Also weiter darf ich nicht gehen, sonst kriege ich von meinem Innensystem die rote Karte.
Ja.
Sonst werden auch andere Innis getriggert.
Ja.
Und das will ich nicht, weil auch ich schützen will. Deswegen, genau.
Das kann man sehr übrigens richtig gut verstehen, wenn du das jetzt so beschreibst. Das ist,
da wollte ich sagen,
das ist für mich wirklich sehr gut nachzuvollziehen, ja.
Okay, okay.
Und ist es so, dass, wenn du sagst, ein Inni erwacht, das ist ja dein Wort dafür, um dir zu helfen, um dich das erste Mal als dreijähriges Kind in dieser unvorstellbaren Schreckenssituation zu retten,
ja,
ist es dann so, dass Innis auch wieder verschwinden, dass die sterben können?
Ja, sterben, die werden integriert eher als sterben, ne? Also, wie soll man sagen, dass zwei Innis quasi verschmelzen. Ne? Das geht schon. Also, dass aus zwei Innis einer wird, zum Beispiel.
Okay.
Das geht. Und so kann man auch weniger werden. Also, weniger Inis.
Ja.
Ist das erstrebenswert für dich?
Nicht mehr, nee. Also mittlerweile, da sind wir uns alle einig, mit unserem Haufen kommen wir ganz gut klar. Wir sind eine krasse Herde, sozusagen.
Was sind die Strategien, die du gelernt hast in der Therapie, um mit diesen vielen Identitäten, mit diesen vielen Persönlichkeiten, mit diesen vielen Selbsts umzugehen?
Ja, das zu respektieren und achtsam mit allen umzugehen. Ne? Diese, wirklich diese Achtsamkeit, so wie du das auch das letzte Mal in unserem Podcast gesagt hast, Leon, Zewa, ja, dieser buddhistische Ansatz zum Mitgefühl. Ne? Also
für sich selbst.
Verständnis zu haben und mitzufühlen mit anderen innen.
Das heißt, du hast ein um es kurz nochmal zu verstehen, du hast ein Verständnis für die verschiedenen Bedürfnisse, Kräfte, Ideen, Wünsche, Ängste und so weiter, all dieser Innis, die dich ausmachen.
Ja, und wenn ich es in der Tat habe, kann ich jemand fragen nach innen oder auch nach außen, weil wir ja mittlerweile ein ganz großes Helferinnensystem haben, außen,
ja.
Wo ich sagen kann, ey, irgendwie krummelt es im Bauch, irgendwas stimmt nicht, aber ich krieg's nicht raus. Und dann kann aber jemand aus dem Helferinnensystem von außen fragen nach innen. Und dann kommt jemand raus, der sagt, ja klar, was weiß ich, Falsches gegessen, jetzt mal plump, weniger plump, Albträume gehabt.
Ja. Ne?
Oder die halbe Nacht war jemand wach, weil er Panikattacken hatte. Ne? Und ich habe das nicht mitgekriegt. Passiert leider heute immer noch.
Okay, aber du hast so eine Art Taskforce, die dann sagen kann, pass mal auf.
Genau.
Das war jetzt, du hast was Falsches gegessen, deswegen wundert dich nicht, dass es in unserem Bauch kommt.
Genau, genau. Und wir haben zum Beispiel jetzt ja, weil wir ja wissen, es geht um Identität, Identitäten, haben wir vorher sowas wie einen Wissenschaftsrat gebildet und auch mal überlegt, ja, ein Ich gibt's nicht. Es gibt viele Ichs und ein Wir.
Ja.
Ne? Mit diesem Wir, dieses Wertesystem, was wir uns über die Jahre der Therapie angeeignet haben, was eigentlich Aufgabe der Eltern wäre, einem Kind sowas beizubringen. Ne?
Ach, ja.
Und das haben wir als Erwachsene ganz schwer und hart lernen müssen.
Das ist interessant.
Du hast schon gerade gesagt, Achtsamkeit hat dir dabei geholfen und auch eine selbstmitfühlende Haltung dir gegenüber. Was noch?
Respekt für die anderen, dass eben alles dazu gedient hat, uns zu schützen. Ne? Also gerade auch die Primärpersönlichkeit zu schützen.
Die Person, als die du geboren wurdest?
Ja, genau. Genau.
Ja.
Und,
also das ist die vornehmste Aufgabe, sich da gegenseitig auch zu schützen.
Genau, genau. Das ist die wichtigste. Überleben.
Ah, interessant. Ganz kurz nochmal zurückgesprungen. Ist es euch, dir möglich, noch als Schauspielerin was zu machen?
Als Schauspielerin?
Ja.
Nee. Wir sind da aus dem Theaterstück auch ausgestiegen.
Genau, vorher, darauf wollte ich Bezug nehmen. Genau,
genau. Nee, also wir haben, da hat irgendjemand vorher die Notbremse gezogen und hat wirklich dem Prof gesagt, hier, nee, stopp, geht nicht.
Ja.
Na? Und weil es ging nicht, ja, es wäre nicht gegangen.
Ja.
Das heißt, ihr passt wirklich aufeinander auf
ja.
und guckt, dass ihr nicht über die Grenzen streitet, die im Zweifel einzelne Innis eben haben.
Ja, genau. Also wenn es geht. Ja, manchmal ist das nicht ganz so leicht. Und wir merken im Prinzip erst in der Reflexion, oh Scheiße, entschuldige das Wort, aber das ist so, jetzt sind wir doch wieder über unsere Grenzen gelatscht. Ja.
Ja.
Also, und dann zu gucken, war das okay? Wie zum Beispiel, Leon, du hast ja erst Montag angefragt, ob das okay ist, heute schon den Dreh zu machen. Eigentlich brauchen wir ja mal locker eine Woche. Ne? Und
okay.
Da haben wir dann im Nachhinein schon einfach überlegen müssen, war das okay oder war das nicht okay
ja.
für uns? Ne? und haben aber in dem Moment die Rückmeldung bekommen, nee, wir wollten das ja mal ausprobieren.
Ja, und wir kannten uns ja auch schon ein bisschen.
Also einfach zu gucken, wie es ist, mal spontan zu sein.
Und wie fühlt sich jetzt an?
Schwierig. Also deswegen schwierig, weil ich merke, es hat einfach sehr, sehr misstrauische Anteile in mir, die dich einfach ja noch gar nicht so lang kennen.
Klar.
Und die deswegen, wie sollen wir sagen, also ich freue mich, ja, und ich denke, das ist in Ordnung. Aber es gibt misstrauische Anteile, die einfach sagen, da wird gerade ein Experiment mit dir gemacht, so, ne? Da müssen wir für uns achtsam gucken, das auch zu formulieren nach außen, damit ihr uns versteht und damit ich aber nach innen sagen kann, nee, hey, das ist unsere Wahrnehmung, das stimmt so nicht, ja.
Das ist hochspannend, was du beschreibst, weil wir hier kürzlich das Thema Vertrauen hatten. Und auch so abgesteckt haben, dass es vielleicht in allen Köpfen zwei Waagschalen gibt. Zu viel zu vertrauen, zu wenig zu vertrauen. Ne? Diese Abwägung. Und das, was du dann mit den Innis ausmachst, das muss man vielleicht mal auf alle anderen übertragen, ja irgendwie auch immer wieder mit sich selbst ausmachen, oder?
Ja.
Genau. Also auch immer wieder unterschiedlich. Weil es manche gibt, die sehr spontan vertrauen, wo wir aber heute sagen, Moment, erinner dich bitte nochmal an die und die Situation. Es ist vielleicht besser, wenn erstmal der und der abcheckt, ob das in Ordnung ist. Ne? So. Also auch da zum Schutz von allen zu sagen, war das in Ordnung, war das nicht in Ordnung, war das so über unsere Grenzen, dass wir zurückziehen müssen? Ja, gibt's ja auch. Ne? Also einfach wirklich da die Balance so zu finden für uns.
Sein permanentes Abwägen und Austauschen.
Absolut.
Respektvoll zuhören, achtsam sich begegnen, den vielen Kräften im Kopf.
Genau.
Weißt du, was einer der positivsten Momente war in dem Gespräch, was wir schon gemacht haben, als du mir von der Feuerwehr beschrieben hast und dem Bus?
Okay.
Kannst du das nochmal beschreiben? Weil das hat mich wirklich so ergriffen, ehrlich gesagt.
Ja, klar. Also wir standen an der Bushaltestelle und es ist jemand Neues erwacht. Und dieser Neue hat gedacht, er träumt. Und der wollte vor den Bus laufen. Ich habe das mitbekommen, dass da jemand Neues ist und habe den Impuls mitbekommen, dass der vor den Bus springen wollte. Er hat halt gedacht, er träumt und im Traum kannst du vor den Bus laufen, ohne dass dir was passiert. Ne? Und wir haben in dem Moment, habe ich halt gesagt, okay, Feuerwehr muss los, Begrüßungskommando muss los und der Körper, also wir alle, gehen mal 10 Schritte nach hinten, um uns alle unversehrt zu lassen.
Ja. Diese Feuerwehr und das Begrüßungskomitee, was ist das, was machen die?
Also die Feuerwehr kommt zum Beispiel, wenn jemand eine Panikattacke hat oder auch einen Flash hat, und beruhigt und lindert erstmal. Also wie eine Feuerwehr, die das Feuer löscht.
Ah.
Und im Nachhinein guckt man dann, okay, was war los? Was war die Brandursache? Sprich, was war der Trigger für den Flashback? Und wie können wir das in Zukunft vermeiden? Also ja, die Reflexion macht es halt oft. Ne?
Mhm.
So, dass du im Nachhinein nochmal guckst, was weiß ich, dass wir wissen, okay, in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren überhaupt ist schwierig. Deswegen gucken wir, dass wir uns Sicherungsmaßnahmen machen für uns. Ne? Also zum Beispiel, wir haben immer einen MP3-Player dabei, einen aufgeladenen, mit Musik, Märchen, ganz viel unterschiedlichen Dingen, Playlists und sprechen vorher ab, wer braucht es gerade am dringendsten? Also die Kleinen, wollen die ein Hörspiel hören oder wollen die, wir haben die Komplettlesung von Harry Potter, ja, wollen die Harry Potter hören oder wollen wir Musik hören, was uns zusammenbringt? So, ne? Also immer wieder auch da Sicherung.
Und weißt du, warum ich diesen kurzen Moment so unglaublich positiv fand, wo ich so dachte, Mensch, was du geschafft hast, weil es ist ja offenbar so, das hast du uns auch beschrieben, dass da in dir immer wieder mal diese suizidale Kraft da ist.
Ja.
Oder dass das zumindest schon vorkam. Und dass du dann für dich gelernt hast zu sagen, ey, nach dieser Vergangenheit und mit diesen vielen Innis, mit diesem Flohzirkus, wie du das selber nennst, im Kopf, leben zu lernen.
Ja.
Eine Feuerwehr als Truppe zu entwickeln, ja. Als Inni-Truppe, die loszieht und diese Person erstmal bremst und dann einen Besuch, ein Empfangskomitee zu haben, mhm. wenn jemand Neues dazukommt, der diese Person dann erstmal, der diesen Inni genau. dann erstmal in den Arm nimmt quasi. Ne?
Ja.
Das fand ich so ein starkes Bild irgendwie.
Ja, und da hast du recht, ja. Also einfach zu sagen, ey, wir geben nicht auf der Zielgeraden auf. Ne?
Ja.
Sondern, nee, jetzt machen wir nochmal einen Endspurt. So. Also fühlte sich das an. Wir sind jetzt seit 3 Jahren relativ stabil. Natürlich immer wieder mit Krisen und Rückfällen, aber suizidal nicht mehr. Also da können wir uns heute auch auf die Schulter klopfen und sagen, selbst wenn jemand im Inneren nochmal suizidal würde, käme und es würde brenzlig werden, wissen wir genau, die Mara geht zu unserer Psychiaterin ja. und sagt, wir müssen in die Klinik. Ne? Also wir wissen, es gäbe Innenpersonen, die dann einschreiten würden. Es käme zu keinem Versuch.
Mhm. Hammer. Also das, ne? Oder Atze,
ja.
das finde ich einfach nur großartig. So, also das
ich
zeigt doch wirklich.
Ich kann das so schön nachvollziehen und das gibst mir da so einen tollen Einblick in eure,
danke.
Wenn ich so sagen darf, Familie.
Ja.
Ich spüre da sogar einen ganz großen Frieden auch.
Ja, genau.
Und
das ist ein gutes Wort.
Und das ist mhm. so positiv, echt. Das,
ja.
Okay, das ist ganz toll, dass du uns da teilhaben lässt, ja.
Ja, und es ist wirklich ein Frieden in mir mittlerweile.
Das klingt gut.
Natürlich nicht ein Frieden in mir in Bezug auf das,
ja.
was auch heute jetzt und hier noch anderen Kindern angetan wird.
Ja.
Ne? Mhm. Und auch nicht in Bezug auf das, was uns passiert ist. Aber mhm. wir sind mit uns im Frieden, im Reinen.
Ja.
Ne? Also so, wir haben eben ein Wertesystem entwickelt, was für alle passt.
Ja.
Und wenn es nicht passt, wird es halt geguckt, na gut, dann diskutieren wir das aus und gucken, ob was anderes ausgehandelt wird.
Ja.
Ne?
Lebst du gerne?
Bitte?
Lebst du gerne?
Ja.
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 Das hört man.
Können wir heute sagen. Wir leben gerne, wir lachen super gerne.
ja.
Das ist natürlich nicht immer so, wie soll man sagen, es muss natürlich dann jemand den gleichen Humor haben wie wir.
Ja.
so,
ja.
Das
ja.
ist dann
kann man sich vorstellen.
Manchmal nicht ganz so einfach, aber auch da haben wir uns ein Umfeld geschaffen, auch mit Freunden, Freundinnen, wo das geht. Also wir hatten jetzt vor kurzem einen Besuch von einer Freundin, die kennen wir über 30 Jahre. Wir haben so herzlich gelacht und
ja.
Wir haben uns länger nicht gesehen gehabt und die kam rein und es ging direkt los mit Reden, schon auch ernst, aber eben auch ganz viel Lachen. Ja, so wir haben den gleichen Humor, ja, und das
Hammer.
Macht viel
ja.
aus,
ja.
ne, wenn
ja.
man mal oder wenn man mal zwischendrin irgendwie in einem Nebensatz einen Witz machen kann, ja. Und der andere weiß, wovon man redet, ja, und ja, hat einfach, kann sich darüber auch kaputt lachen.
Ja.
Es ist schön, gemeinsam zu lachen,
ne?
Auch mit anderen.
Ich finde, man kann so viel von dir mitnehmen,
ja.
weil ich glaube, du auch einfach echt jemand bist, der sich so reflektiert und mit so viel Kraft und mit so viel positivem Willen
ja.
mit sich selbst auseinandergesetzt hat.
Ja.
Vielen, 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 vielen Dank. Vielleicht noch eine letzte Frage, wenn ich jetzt an uns alle denke und das Gefühl habe, ja, da sind diese verschiedenen Kräfte, diese unterschiedlichen Gummibänder am Kopf, die uns in ganz unterschiedliche Richtungen ziehen. Mhm. Was würdest du uns allen raten, worauf, wie können wir damit umgehen? Worauf sollen wir achten?
Erstmal alles wahrnehmen. Was ist? Warum ist das da? Und warum ist das gerade jetzt da? Mhm. Das fänden wir alle wichtig.
Mhm.
Also, weil es gibt ja immer einen Auslöser. Auch, sag mal, wenn du oder Atze, du ein komisches Gefühl mhm. habt, es gibt ja auch für euch einen Auslöser dafür.
Ja.
Und dann zurückzugehen ja. in die Situation und zu gucken, wann genau war der Moment, wo es mir irgendwie, was weiß ich, der Mund trocken wurde oder
ja.
Ich das Gefühl hatte, ich muss in Tränen ausbrechen oder so. Ne?
Ja.
Und da zu gucken und sich quasi, sagt man so schön in der Pädagogik, abzuholen, wo man steht in dem Moment. Ne? Also sprich, was war in dem Moment los? Was ist der Knackpunkt?
Ja.
Ja. Und dann zu gucken, okay, war der Knackpunkt was, wo ich dran arbeiten will? Oder war es was, wo ich sage, hey, das ist nicht lebensnotwendig. Das mache ich einfach nicht mehr. Ja, das brauche ich nicht zum Leben, dann mache ich es halt nicht mehr.
Ja.
Ja, also da bewusst die Entscheidung zu haben. Und genau.
Dann im Zweifel aber auch zu sagen, das akzeptiere ich so, das darf so sein.
Ja. Ja, genau. Das ist ja auch eine Entscheidung. Und auch wenn es in der Interaktion ist, immer zu sagen, wenn ich zum Beispiel jemanden frage, habe ich den Respekt, dass der andere auch Nein sagen kann? Ja.
Ja.
Also
die vielen Perspektiven auch so hinnehmen dann.
Ja. Genau, also einfach auch zu sagen oder auch zu sagen, hey, gut, ich kann mir das so und so erklären, aber ich frage den anderen nochmal, war das wirklich so? Ne? Also immer wieder wahrnehmen, achten, achtsam mit sich selbst sein, aber auch mitfühlend, sich nett in den Boden stampfen für irgendwas.
Ja, das selbst
das
Mitgefühl
finden wir
auch.
So.
Ja.
Genau, also der Umgang mit Fehlern, das ist so unser Lernfeld gerade, deswegen kommen wir drauf. Nee, aber so wirklich achtsam, mitfühlend, ja, Respekt vor sich selbst haben, und vor dem, was man bis dahin im Leben schon geleistet hat, weil jeder hat ja seinen eigenen Weg und jeder hat sein Päckchen mit rumzutragen. Ne?
Ach man, ja. Ich glaube, wir könnten dir Stunden zuhören. Das ist wirklich so bereichernd und so reflektiert und ich finde auch, es gibt einem echt was Positives mit und beruhigt einen. Vielen, vielen, vielen Dank, Kay, und auch größten Respekt, ja, an deinen Weg und an all die Kraft, die du aufbringst.
Ja,
Kay,
Dankeschön.
Hut ab. Von Atze
Dankeschön.
Hier auch nochmal. Das war so ein interessanter, aber auch schöner Einblick. Ich habe ein richtig gutes Gefühl nach unserem Gespräch jetzt.
Danke. Das höre ich gerne und gebe ich auch, beziehungsweise ist schon innen gelandet.
Ja.
Das ist ein kollektives Nicken da.
Ja.
Nehme ich so wahr.
Ganz liebe Grüße an alle.
Ja, das ist angekommen. Das ist ja das Gute, es kommt subito an, ja, instant, sozusagen.
Lasst es euch gut gehen, ja. Dankeschön, dass du dabei warst und weiter alles, alles Gute von uns.
Bis bald mal. Ciao. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ja, Leon, das war ein Interview, wie ich so noch nicht erlebt habe.
Ja.
Und ich glaube, nicht nur wir beide, sondern alle Hörer haben jetzt so ein bisschen mehr eine Idee davon. Erstmal, was mit der Psyche passiert, wenn man missbraucht wird. Wie extrem die Psyche sich verändern kann, wenn man so extrem missbraucht wird. Ja, und auf der anderen Seite auch dieser Versuch, was ich eben schon angesprochen habe mit Kay, einen Frieden zu finden für sich.
Mhm.
Und das habe ich wirklich dann so im letzten Drittel des Gesprächs empfunden, dass sie so langsam einen Frieden findet, was die Sache kein bisschen besser macht, die sie erlebt hat, aber wie du ja angesprochen hast, sie versucht eben zu überleben. Und darum geht's.
Ich finde ganz wichtig, dass man sagen muss, es macht die Tat nicht besser, aber es macht für sie das Leben mit dieser Tat ja viel besser. Also ich finde, man ist immer so ganz schnell da drin, dass man Menschen mit psychischen Störungen und Problemen nicht versteht.
Ja.
Das ist ganz einfach. Ja. Ne? Da kannst du sagen, boah, ist ja völlig absurd und wie kann man so sein? Und
da kann sich keiner von frei machen, dass man dann mal so einen Gedanken hat, ach, alles Blödsinn. Aber das ist es nicht. Das ist kein Blödsinn.
Das ist es nicht. Und ich finde, wenn man ihr dann zuhört oder wenn man auch wie ich jetzt das Glück hat, ich nenne es jetzt mal Glück, mit vielen verschiedenen Menschen sprechen zu dürfen, die psychische Störungen oder Probleme haben. Kay spricht übrigens nicht gerne von psychischer Störung, sondern sie nennt das einen psychischen Zustand, was ich wirklich nachvollziehen kann, so konstruktiv, wie sie auch ihre Haltung zu dieser doch ja auch schweren Krankheit beschreibt.
Ja.
Super. So, und wenn ich mit diesen Menschen spreche, dann merke ich immer wieder, wie facettenreich das auch ist und wie viel es da zu verstehen gibt und wie wertvoll das einfach ist, sich darauf einzulassen und mal sich selber zu trauen, ne, aus dem eigenen Muster auszubrechen.
Ja.
und hinter die Fassade zu gucken. Also ganz ehrlich, wir tun immer so, als wären die Menschen mit psychischen Störungen irgendwie von einem anderen Planeten. Bullshit.
Ja, absolut.
Das betrifft in Deutschland jedes Jahr ein Drittel. Ein Drittel der Deutschen erfüllen einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung in Deutschland. Wer wäre man jetzt zu sagen, das ist irgendwie abnormal?
Ja, und nicht also, gerade abnehmende Tendenz, ne?
So, und nur weil man das nicht versteht, heißt das ja, weil man es vielleicht auf den ersten Blick nicht versteht, heißt es ja nicht, dass dahinter etwas sehr Nachvollziehbares liegen kann. Und das, finde ich, hat man so gemerkt im Gespräch, wenn man Kate zuhört, dass man doch wirkt, dass es doch immer mehr Klick macht im Kopf, oder nicht?
Ja, absolut. Du hast ja mit deinem Experiment am Anfang, mit der Stimme, die man nicht verstanden hat, bewiesen, dass das Gehirn gerne auf bekannte Muster wieder zurück will. Mhm. Und das müssen wir uns, glaube ich, immer alle vor Augen halten. Ne? Das Gehirn will Klarheit. Das Gehirn will Bekanntes wieder einordnen. Und in solchen Fällen müssen wir aber bereit sein, uns wieder weit zu öffnen.
Ja. Ja. Und vor allem, das fand ich so das Wertvolle auch, wo ich dachte, auf den ersten Blick kann man Case Geschichte überhaupt nicht auf ein anderes Leben übertragen. Und auf den ersten Blick denkt man vielleicht, was soll ich denn jetzt von so jemandem lernen, ne? Mit so einer Vergangenheit und so weiter. Aber wenn man dann eben zuhört, was wir heute gemacht haben, dann finde ich, konnte man am Ende so viel mitnehmen.
Ja.
Und hat von ihr, wie sie das beschrieben hat, ne? Dass sie diesen verschiedenen Innis zuhört, dass sie denen respektvoll begegnet, dass sie denen aufrichtig begegnet, dass sie achtsam mit sich umgeht und im Zweifel auch mal diesen Schritt zurück macht. Wo kommt das jetzt hier gerade her, was ich da an Kräften in meinem Kopf fühle? Mhm. Das würde ich sagen, können wir 1:1 auf uns übertragen.
Total. Total. Das hat man ja am Gesprächsverlauf auch gemerkt. Das kriegte ja, ich will nicht sagen eine Heiterkeit zum Schluss, aber es kriegte so eine Übereinstimmung, eine Übereinkunft. Ja. Und das finde ich so versöhnlich.
Ja.
Ich spreche nicht von der Tat, natürlich.
Das ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Also ja. Case Vergangenheit ist schrecklich, da sind wir uns ja einig. Ich finde jedes Mal, wenn man, ich habe jetzt ja zweimal mit ihr gesprochen, viel mich drauf vorbereitet in der Recherche und mir jedes Mal stockt mir wieder der Atem. Also da läuft es einem ja kalt den Rücken runter. Ne? Ihr Vater, so hat sie den Mann genannt, den sie nur als den Erzeuger bezeichnet, was ich gut nachvollziehen kann, der hatte den Job des Frischfleischbeschaffers in dieser Sekte. Sowas muss man sich mal vor Augen führen. Zu sowas sind Menschen in der Lage. Ne? Und dann sitzt da mittendrin ein Kind. Und die Psyche dieses Kindes versucht jetzt zu überleben. Das hat sie uns ja ganz genau beschrieben. Und dann findet durch dieses Dissoziieren, dieses Aufspalten ein Schutzmechanismus statt.
Ja.
Und Kay hat überlebt. Und das, finde ich, ist so dieser unglaublich positive Twist da.
Genau, ne?
Die Gegenwart von ihr ist doch einfach nur beachtlich. Also, dass die mit 80 Identitäten in ihrem Kopf zurechtkommt, dass die so mit uns spricht, dass die sagt, ja, ich lebe gerne. Hammer. Weil ich finde, ne, auch man kann so viel Angst haben vor Therapie und man kann so viel Angst haben vor dem, was dann vielleicht rauskommt oder was an Stigmatisierung einhergeht. Aber solche Geschichten zeigen mir immer wieder Leute, dass das wirkt und das kann helfen. Das kann nicht nur Leben retten, sondern das kann Leben auch deutlich besser machen.
Ja, ja. Ja, das ist, wenn so eine Chance, sie hatte ja suizidale Tendenzen und das ist eben ihr Konzept, um zu überleben.
Ja.
Ja.
Tja. Also, was machen wir mit der großen Frage? Wer bin ich? Was macht mich aus?
Weißt du, ich habe jetzt einen Gedanken, ziehst du entweder mit oder nicht?
Bitte.
Ich finde, dass es einen zweiten Teil nächste Woche geben muss.
Echt?
Ja. Und zwar erweitert, dass wir nicht sagen, wer bin ich, sondern um Selbstfindung erweitert.
Also was können wir tun?
Was können wir tun?
Was müsste man machen? Was
könnte uns bei der Selbstfindung helfen?
Haben wir dann einen praktischen Anteil, wo es wirklich so hands-on auch ein bisschen wird?
Also müssen wir uns ja jetzt erarbeiten, aber ich glaube, das ist fast zwingend notwendig, dass wir sowas machen.
Wollte ich sagen, das wäre jetzt auch fast meine Bedingung an deinen Vorschlag, weil ich finde, das war jetzt heute an vielen Stellen ja sehr theoretisch und hat vielleicht erstmal das große Thema aufgemacht.
Genau.
Wie gesagt,
genau.
Mir hat das Gespräch mit Kate total viel gegeben und auch an Impulsen mitgegeben.
Ja, mir
jetzt
auch.
Das aber wirklich in die Praxis umzusetzen, irgendwie anders mit sich selbst und mit den Kräften im eigenen Kopf umzugehen. Da fehlt noch was, deswegen ja, von mir aus.
Ja, lass uns das machen. Und dann eben, wir nennen es dann Selbstfindung, aber ist quasi von der heutigen Folge der Teil 2.
Dann würde ich sagen, bis dahin könnt ihr vielleicht die Chance nutzen, uns Rückmeldung zu geben. Ja. Was hat euch das Gespräch mit Kay gebracht? Was habt ihr draus mitgenommen? Gibt es vielleicht Fragen, die offen geblieben sind? Was macht ihr zum Thema Selbstfindung? Ist das für euch ein Thema? Macht das Sinn, sich festzulegen? Und was verliert man vielleicht auch, wenn man sich festlegt? Ich finde, dann gehen wir nächste Woche nochmal groß rein und versuchen dann ganz, ganz explizit kleiner und spezifischer zu werden. Aber brauchen euch dafür. Also schreibt uns das bitte unbedingt. Und vielleicht habt ihr ja auch Zeit, unseren Podcast mal zu bewerten. Das gibt uns einfach ein gutes Gefühl, weil wir wissen, dass das bei euch ankommt, was wir machen, dass euch unsere Arbeit irgendwie vielleicht auch weiterbringt und hilft. Und würde uns, glaube ich, sehr bestätigen in dem, was wir hier versuchen zu machen. Insofern nehmt euch vielleicht kurz die Minute, eine Bewertung zu schreiben. Klickt sonst gerne, falls noch nicht geschehen, jetzt auf Abonnieren und schreibt uns. Schreibt uns bei Instagram, da sind wir am besten zu erreichen. Wir heißen, wie sonst auch, Atze Schröder und Leon Winscheid. Und es gibt was Neues hier für alle Nicht-Instagrammer. Haben wir ja jetzt eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Ihr dürft uns also gerne auch schreiben, und zwar unter post@leonwinscheid.de. Wir haben das jetzt mal bei meiner Seite gemacht, das erreicht uns aber beide. Ja. Also, Mr. Atze?
Ja, ich stehe voll unter Eindruck und muss das erstmal verarbeiten. Deswegen freue ich mich, dass wir nächste Woche weitermachen mit diesem Thema.
Wir machen weiter, wir greifen das nochmal auf, und ich muss auch gestehen, ich gehe jetzt gerade noch mit Fragezeichen raus hier, aber irgendwie fühlen sich die Fragezeichen ganz gut an.
Ja, ja, unbedingt. Aber man muss es sacken lassen und mindestens eine Nacht drüber schlafen. Ja.
Machen wir.
Machen wir. Ja, dann, Leon, du, mein lieber Mann.
Das ist immer so ein Ritt hier, ne? Hätte mich das nicht träumen lassen am Anfang, dass wir erstens so lange und so krasse Sachen jetzt hier in Folge, weiß ich nicht, gefühlt knapp 60, nochmal so ein Fass finden plötzlich, wo es so abgeht.
Ja, total, total. Aber ich fühle mich total gut damit, weil was ganz Schöneres geben.
Wenn du noch einmal total sagst, raste ich aus.
Ja,
ich weiß. Entschuldigung, das war mein Wort, patentiert, und ich habe es jetzt mir abtrainiert. Das heißt nicht, dass du es einfach übernehmen darfst. Meine Strichliste mit deinen Totals ist so lang.
Ja, ich weiß. Total.
Nimm es mir total nicht übel, mein Lieber.
Aber die waren nun mal frei, diese Totals, und deswegen habe ich sie benutzt. Ich habe direkt einen Buchtipp jetzt für alle von dieser Woche zu nächster Woche. Das Buch Still, und zwar würde ich das Hörbuch empfehlen, gelesen von Christoph Maria Herbst. Da geht es genau um dieses Thema Kinder, die systematisch missbraucht werden. Auch wirklich, wirklich, wirklich starker Tobak. Und ich weise alle nochmal darauf hin, es sei starker Tobak, nicht harter Tobak. Also, meine Empfehlung, Christoph Maria Herbst, liest das Buch Still. Hört euch das mal an, denn das beschreibt das ganze, diese ganze Organisation rund um Kinderprostitution sehr gut.
Also ist das was
Ist kein Sachbuch, ist ein Roman, so, der aber sehr viele Anleihen im wahren Leben hat.
Kann man das gut hören oder macht einen das nur fertig?
Das kann man sehr gut hören.
Okay, dann herzlichen Dank, und ich würde sagen, bleibt nichts anderes als zu sagen, au revoir, Monsieur, bis nächste Woche,
ja,
und dann zum Selbst, ja, weiter zum Selbst.
Bis nächste Woche.
Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.